Glutenfrei. Die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Trudel Marquardt.
Einen wunderschönen guten Tag. Wir sind's wieder, der Chris Marquardt und meine Mutter, die Trudel Marquardt. Hallo.
Hallo, ihr Lieben.
Wir, ja, sind jetzt im neuen Jahr angekommen und ihr hoffentlich alle mitgekommen. Wir packen wieder an. Es geht wieder los. Es geht wieder weiter und wir wollen auch weitermachen. Also wir haben auch schwer vor, weiterzumachen. Und eine Sache, die uns unglaublich dabei hilft, weiterzumachen, seid ihr, weil ihr uns auch Futter für die Sendung gebt, zum Beispiel in Form von Fragen. Wir haben ja auf der Website, also unter glutenfrei kochen, also glutenfrei-kochen.de, dort auf den Podcast klicken. Da gibt's einen großen grünen Knopf, der heißt Frag Trudel. Und wenn ihr Fragen habt zum Thema glutenfreie Ernährung, zum Thema Zöliakie und ihr wollt, dass wir die hier in der Sendung beantworten, dann klickt da einfach drauf, tragt eure Frage ein und die landet dann hier bei uns. Und wenn wir genügend gesammelt haben, dann beantworten wir die auch. Und das haben wir. Haben nämlich die Evelyn, die Julia, die Marion, die Daniela und die Renate eine Frage gestellt und die wollen wir jetzt hier mal eins nach dem anderen durchgehen. Fangen wir doch mal vorne an. Die Evelyn, ich lese die vor und dann darfst du antworten, okay?
Mach ich, ja.
Evelyn fragt, hallo Trudel, was muss ich jetzt noch mal mit dem Lieveto Madre tun? Würde gern einen Teil einfrieren. Soll ich dann gleich den Rest der Masse strecken und den ich einfriere, auch? Werde erst in den nächsten Tagen was backen mit dem Lieveto Madre. Stehe irgendwie auf dem Schlauch. Ist auch nicht so ganz einfach. Ich meine, das ist ja ein Sauerteig und den muss man schon so ein bisschen hegen und pflegen, oder?
Ja, aber wenn man ihn dann einmal hat und immer wieder neu ansetzt, wird er eigentlich immer besser. Und er heißt übrigens Lievito, nicht Lieveto. Lievito Madre.
Lievito.
Lievito. Lievito, sagen die Italiener. Lievito. Also auf jeden Fall ich würde dir empfehlen, mach einfach ein bisschen mehr, tu die Hälfte einfrieren und die Hälfte in den
Also einfrieren geht schon mal, das hatte sie jetzt
gefragt. Das geht, das habe ich auch schon gemacht. Und wenn du den Eingefrorenen wieder aktivieren möchtest, dann lass ihn bei Zimmertemperatur auftauen und setze ihn dann wieder neu an. Also einfach ein bisschen mehr machen und dann die Hälfte davon einfrieren und die Hälfte im Kühlschrank lassen. Also er hält sich 3 bis 4 Wochen im Kühlschrank ohne Probleme.
Jetzt fragt sie, ob sie dann gleich den Rest der Masse strecken soll, wenn sie die Hälfte eingefroren hat.
Nö.
Nicht. Den kann man einfach im Kühlschrank stehen lassen. Und
im Kühlschrank stehen lassen. Die 2 bis 3 Esslöffel, die du sonst auch aufbewahrst, lässt du im Kühlschrank stehen, bis du wieder Zeit hast zu backen.
Und 2-3 Wochen, das ist auch ein
Gar
Zeitraum.
Kein Problem. Also ich habe ihn auch schon 3,5 Wochen gehabt und es hat nichts gemacht. Mhm. Also ich, ja.
Aber wichtig, aber es dass ist er kühl gelagert wird, damit dann diese Hefen, die da drin sind, auch nicht mehr so aktiv sind.
Nee, dass Zeit. Dieser Gärungsprozess ein bisschen gestoppt wird. Und ich meine, zur Sicherheit frierst du dir ja einen Teil ein, wenn mal irgendwas ist, wenn der im Kühlschrank ist, tatsächlich wieder erwarten mal kaputt gehen sollte. Also meiner ist noch nicht kaputt gegangen. Ich habe den jetzt ein Jahr mindestens.
Und quasi immer ein Stück davon abgezweigt zum Backen, Stück davon aufbewahrt und dann wird der so mit der Zeit halt immer wieder ersetzt, aber er wird auch weitergeführt. Das heißt, diese Kulturen, die sich da entwickeln, die werden mit der Zeit einfach stärker und besser.
Ja, und ich möchte ihn nicht mehr missen für Hefeteige. Ich nehme den inzwischen auch für normale Brote, also auch für dunkle Brote, setze ihn aber grundsätzlich hell wieder an, er ist milder dadurch und ja, ist einfach wunderbar, gibt dem Hefeteig eine viel bessere Struktur.
Wir haben jetzt ja auch schon, also es gibt es mehrere Links, die ich hier in die Sendung getan habe. Also wen es interessiert, guckt mal auf eurem, ja, wo immer das jetzt hört, auf dem Smartphone oder direkt auf dem Web in der Episode 95 ist das, die Folge 95. Da habe ich nochmal die 3 Sachen verlinkt, die es dazu gibt von dir. Das ist einmal das Rezept selber, dann den Blog-Eintrag und dann haben wir ja auch eine ganze Sendung über den Lieveto Madre gemacht. Das war die Folge 62 von diesem Podcast. Das lohnt sich also da auch nochmal zurückzugehen.
Einfach nochmal anhören. Und
Man muss auch, glaube ich, wenn man so mit Sauerteig experimentiert, ich habe kürzlich mal einen anderen Podcast gehört, wo ein Bäcker so allgemein was erzählt hat und der meinte, naja, das kann schon sein, dass beim Sauerteig am Anfang auch mal was schief geht und dann muss man schon bereit sein zu sagen, okay, das war nix, ich fange nochmal an.
Eben, und das, also gerade wenn man neu ansetzt, kann das tatsächlich passieren. Je länger der geführt ist, je weniger anfällig ist er für Schimmel, weil Schimmelsporen sind halt leider Gottes überall irgendwo auch in der Luft zu finden.
Aber die Säure vom Sauerteig verhindert oder tötet ja den Schimmel ab.
Genau, wenn der dann einfach längere Zeit geführt ist. Also meiner ist nie mehr schimmelig geworden. Wichtig ist einfach auch, dass man mit penibler Sauberkeit arbeitet.
Gut, die ja. Evelyn war das. Jetzt kommt von der Julia eine Frage. Gibt es Rezepte für glutenfreien Tassenkuchen aus der Mikrowelle? Hast du überhaupt schon mal in der Mikrowelle gebacken?
Nein, und ich glaube auch nicht, dass ich das machen möchte. Julia, tut mir leid, also ich habe kein Rezept, aber guck doch einfach mal, google mal glutenfreien Tassenkuchen. Vielleicht findest du ja tatsächlich was. Oder im Zöliakie-Austausch, vielleicht hat es dort schon mal jemand gemacht. Ich bin jetzt nicht so der Mikrowellen-Fan. Also
du hast eine und du benutzt
die auch. Ich habe eine, aber nicht in der Küche. Die steht im Wirtschaftsraum und die ist eigentlich nur, wenn ich mal kurz was aufwärme. Also kochen in der Mikrowelle und backen, das mache ich nicht. Tut mir leid, dass ich dir da nicht weiterhelfen kann.
Na gut, die Marion schreibt, liebe Trudel, kann ich beim Stollenbacken das Weizenmehl 1:1 durch glutenfreie Mehlmischung ersetzen? Also fertig gekaufte glutenfreie Mehlmischung. Da haben wir auch schon diverse Sendungen drüber gemacht.
Ja, also ich sag's jetzt nochmal kurz, Marion, halte dich an erprobte glutenfreie Rezepte. 1:1 würde ich dir nicht empfehlen, dann wird nämlich der Stollen trocken. Glutenfreie Hefegebäcke brauchen einfach mehr Flüssigkeit und Zeit zum Nachquellen. Wir verlinken mein Stollenrezept, das funktioniert gut. Mhm. Und ansonsten, wenn du deine Rezepte umwandeln willst in glutenfrei, nimm 10% weniger Mehl, nimm einen Teelöffel gemahlene Flohsamenschalen und einen Teelöffel Xanthan auf 500 Gramm Mehl dazu und einfach ein bisschen mehr Flüssigkeit oder ein Ei mehr, dann funktioniert es auch.
Und bei den Mehlmischungen, wenn man was ersetzen möchte, ist es, glaube ich, auch nicht ganz unwichtig, dass man das richtige Mehl nimmt, weil da gibt's ja Mehlmischungen für verschiedene Anwendungszwecke.
Also ich schreibe deshalb in meine Rezepte rein, welche Mehle ich nehme, und weil ich kann nur garantieren, dass es so wird, wie ich es mache, mit diesem Mehl. Ich kann also nicht sagen, Mehl XY funktioniert genauso. Jedes glutenfreie Mehl reagiert anders auf Flüssigkeit. Wenn ihr andere Mehle nehmt, müsst ihr euch mit der Flüssigkeit herantasten auf das Endergebnis und macht den Teig immer erstmal grundsätzlich etwas weicher und gebt ihm Zeit zum Nachquellen.
Gut, die Daniela hat gleich zwei Fragen. Schreibt erstmal, hallo Trudel, vielen Dank an dich und Chris für die Podcasts. Ja, wir bedanken uns fürs Zuhören, die ich nach meiner Diagnose regelrecht verschlungen habe. Auf der Veggie und Freifon, das war eine Messe in Stuttgart, hattest du mich ermuntert, meine Fragen im Podcast zu stellen. Hier nun meine Fragen. Erstens, fangen wir mal mit der ersten an. Kann ich Flohsamenschalen zu jedem Teig hinzufügen, auch wenn sie im Rezept eigentlich nicht vorkommen? Muss ich dann die Flüssigkeitsmenge anpassen?
Das hast du schon klar erkannt, dass man dann die Flüssigkeitsmenge anpassen muss, Daniela. Du kannst in fast alle Teige Flohsamenschalen dazugeben, immer einen Teelöffel auf 500 Gramm Mehl. Also bitte nicht mehr dazu tun, weil sonst wird's nachher trocken. Also
Der Flohsamen bindet ja Flüssigkeit und entzieht dann auch ein bisschen. Ne?
Also mir hatte mal eine geschrieben, ich habe dein weiß ich was für Rezept gemacht, habe 2 Esslöffel Flohsamenschalen dazugegeben und das war wie ein Stein nachher. Das ist ganz klar, weil das einfach das austrocknet. Also da ist dann eben weniger mehr. Du kannst es in fast alle Teige nehmen. Wo ich es grundsätzlich nicht nehme, ist im Biskuitteig, da braucht es das nicht. Aber sonst Hefeteig, Mürbeteig, Nudelteig, da kommt bei mir ein gestrichener Teelöffel auf 500 Gramm Mehl dazu.
Und man braucht dann auch wirklich nicht viel. Ich habe mal das Experiment gemacht, ein Glas Wasser und dann einen Teelöffel Flohsamenschalen reingerührt.
Da siehst du genau, was da passiert.
Und es wird dann relativ schnell zu einem richtig starken Gelee. Also das
eine Gelee-artige Masse wie Gelatin.
So, genau, das ist unglaublich, wie viel Flüssigkeit dieses Flohsamenschalenzeug binden kann.
Genau so.
Mhm. Gut, die zweite Frage, die Daniela hat, da ich leider auch eine Allergie gegen Schalenfrüchte, zum Beispiel Haselnüsse, Mandeln etc. habe, muss ich diese natürlich auch beim Backen meiden. Hast du mir Tipps, wodurch ich die Nüsse, Mandeln und auch dann den Marzipan in den Rezepten ersetzen kann?
Ja, also da ich ja in meinen Backkursen immer wieder irgendjemand habe, der eine Unverträglichkeit hat, habe ich mir da auch Gedanken drüber gemacht und habe es auch selbst schon ausprobiert. Es gibt Schufa-Nüsse, C-H-U-F-A, Schufa-Nüsse. Und da gibt's auch Erdmandelflocken, die nennen sich auch Erdmandeln und die sind für Allergiker geeignet und verträglich, weil es eigentlich keine Nüsse sind. Und die ersetzen einfach diese Nüsse im Teig und schmecken auch recht gut. Die gibt's in Bioläden oder Reformhäusern zu kaufen. Probier das mal aus. Das ersetzt, kannst du also gerade für Marzipan oder Mandeln oder Nüsse, kannst du diese...
Erdmandeln, du hast jetzt von Flocken geredet, kann man die auch in normalen gehackter Form oder so
essen? Ja, die gibt's, ich weiß gar nicht genau, wie sie aussehen, also die gibt's als kleine Nüsse und die kann man natürlich auch mahlen und hacken.
Ich schau gerade mal, ob ich hier Bilder finde, tatsächlich, ja, die sehen aus wie,
Erdnüsse so ähnlich, so kleinere.
Ja, gell? Und haben irgendwie ein bisschen größer als Erdnüsse sind sie und haben außen so ein bisschen eine runzlige Haut, sehen so fast ein bisschen aus wie ungeschälte Erdnüsse.
Also ich weiß es aus dem Grund nicht, weil ich dann zu den Müttern meistens sage, bringt das mit, was ihr oder euer Kind vertragt, dann backen wir da was draus. Und die hatte eben diese Schufa-Nüsse zu Hause schon gemahlen, deshalb habe ich die ganze eigentlich gar nicht gesehen. Aber ich habe es im Bioladen schon gesehen und ich würde es mal probieren. Und gerade auch diese Erdmandelflocken sind auch gut für Müslis.
Ah, das müssen wir ja auch mal ausprobieren. Ich habe noch immer was Neues dazu.
Gesund und gut.
Gut, falls ihr jetzt auch noch Fragen habt, dann könnt ihr die, wie schon erklärt, bei auf der Podcast-Seite hinterlassen. Wir haben auf glutenfrei-kochen.de auf dem Podcast einen großen grünen Knopf und den drückt ihr einfach und dann könnt ihr da eure Frage reinwerfen und wir werden dann sammeln und sobald wir genügend haben, machen wir wieder so eine Frage-Antwort-Sendung und wir freuen uns natürlich auch über alle Fragen und macht euch bitte keine Sorgen, es gibt keine blöden Fragen. Manchmal fragen Leute nicht, weil sie denken, oh, das müsste ich eigentlich wissen und dann sehe ich doof aus und so weiter. Also zum einen könnt ihr natürlich auch einen falschen Namen reinschreiben, falls euch das irgendwie peinlich ist. Zum anderen ist es tatsächlich so, wenn jemand eine Frage stellt, gibt es wahrscheinlich da draußen ganz viele andere Leute, die in dem Moment sehr erleichtert sind, dass ihr die Frage gestellt habt.
Genau so ist es.
Tut das, traut euch, es ist überhaupt kein Problem und da passen übrigens auch Dinge rein, die vielleicht keine direkten Fragen sind. Vielleicht habt ihr eine interessante Erfahrung gemacht. Vielleicht habt ihr einen Tipp, wo man ganz toll glutenfrei essen kann. Vielleicht habt ihr einen Urlaubsbericht oder sowas. Passt da alles rein, schreibt's uns. Und wie gesagt, ihr in dem Moment, wo ihr da eine Frage stellt, seid ihr wahrscheinlich der Held oder die Heldin für ganz viele andere, die sich das nicht getraut haben. Also
ich kann euch zum Trost auch sagen, dass es mir am Anfang nämlich genauso gegangen ist. Ich habe jetzt 21 Jahre Erfahrung. Und die habe ich mir auch stückchenweise erarbeiten müssen. Also ich habe am Anfang auch nicht alles gewusst und hätte mich riesig gefreut.
Und vor allem hast du reichlich Fehler gemacht, ne?
Ja, natürlich. Mir sind auch Sachen in der Biotonne gelandet, weil ich es einfach nicht hingekriegt habe. Aber wie gesagt, heute bin ich glücklich, dass ich das kann und dass ich euch mit meiner Erfahrung helfen kann.
Also fragt uns, wir versuchen, Antworten zu finden. Und wenn wir sie nicht finden, dann vielleicht wäre das die Herausforderung. Stellt uns Fragen, die wir nicht beantworten können.
Ja, aber wir werden alles tun, um sie zu beantworten. Genau. Recherchieren zur Not.
Wir wünschen euch
ein... Ja, Moment, du hast noch eine vergessen, die Renate.
Ah, stimmt. Ha. Guck mal, jetzt hätte ich fast die Renate unterschlagen. Die kam aber auch auf einem anderen Weg rein. Die kam nicht über das Formular.
Nein, die hat mir das geschrieben.
Genau. Die Renate nehmen wir trotzdem mit rein, auch wenn sie nicht auf den großen grünen Knopf gedrückt hat. Warum muss der Nudelteig in Folie eingewickelt ruhen? Was passiert da? Welche Teige müssen ruhen?
Ja, das ist eine gute Frage und da werden sicher sich auch manche drüber freuen, dass wir das Thema behandeln. Glutenfreie Teige außer dem Biskuitteig brauchen eine Zeit zum Nachquellen, weil die Mehle, weil eben diese Bindemittel drin sind und die Mehle sehr stärkehaltig sind, sollte man diese Teige generell erstmal etwas weicher machen und sie ruhen lassen. Also zum Beispiel den Nudelteig bei Zimmertemperatur in Folie einwickeln und ruhen lassen.
Wenn der ruht und das quillt, wird quasi dann nochmal mehr Wasser in diese einzelnen Stärkekörnchen
genau,
gezogen.
Genau, das bindet
dadurch wird er dann noch fester.
Und wenn er dann geruht hat, auch beim Mürbeteig, der muss zuerst mal weich sein, dass man ihn noch gar nicht ausrollen kann. Und dann legt man ihn eine Stunde in den Kühlschrank und dann arbeitet der. Dann verbindet sich irgendwie diese Flüssigkeit mit diesen Mehlen, Bindemitteln. Und wenn man ihn dann nach einer Stunde rausholt, ist er richtig zum Verarbeiten. Auch beim Hefeteig ist es wichtig, dass er Zeit hat zum Ruhen. Also ich lasse den inzwischen, wenn ich ihn geknetet habe, 15, 20 Minuten abgedeckt, manchmal auch eine halbe Stunde stehen und es tut dem Teig dann nur gut und er lässt sich dann gut verarbeiten.
Mhm. Gibt es Teige, die du direkt nach dem Rühren verarbeitest oder ruhen alle deine Teige?
Also Biskuitteig.
Biskuit ist immer so ein bisschen
was gesondert. Der kommt gleich in die Form und dann wird er gebacken. Zum Beispiel auch beim Spätzlesteig ist ganz wichtig, dass der quellen kann. Der wird viel besser, also ich habe den schon eine Stunde stehen lassen und das tut dem eigentlich nur gut. Und dann werden die Spätzle umso besser, wenn der geruht hat. Also lasst diesen Teigen Zeit.
Gut, bisschen Geduld und wir freuen uns auf ein schönes 2017 und wünschen euch das auch. Macht's mal gut. Ja. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Sie hörten Glutenfrei. Die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Trudel Marquardt. Über 900 glutenfreie Rezepte und weitere Informationen auf www.glutenfrei-kochen.de.